SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Vorfahrt für grüne Technologien. Die EU schnürt ein milliardenschweres Subventionspaket als Antwort auf ähnliche Pläne aus den USA und China. Breiter Unmut im britischen Winter. Mehr als 500.000 Beschäftigte legten in Großbritannien heute die Arbeit nieder. Und Abschussprämie für Leopardpanzer, wie der Kreml auf die westlichen Panzerlieferungen reagiert. Was tun, wenn zwei Weltmächte beim Ausbau grüner Technologien derart Gas geben, dass Europa dabei möglicherweise auf der Strecke bleibt? So jedenfalls schätzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die milliardenschweren Subventionen ein, die US-amerikanische und chinesische Unternehmen in den nächsten Jahren von ihren Regierungen erhalten sollen. Wettbewerbsverzerrend sei das, findet die EU-Kommission und kündigt ihrerseits einen eigenen Green Deal für die europäische Industrie an. Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer mit den Einzelheiten.
Die EU-Kommission will die heimische Industrie auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im internationalen Wettbewerb stärken. Das gilt für Hersteller von Solarzellen, Windturbinen, Wärmepumpen und Batterien, also für Unternehmen, die entscheidend sind, damit die EU ihre Klimaziele erreicht. Kommissionschefin Ursula von der Leyen betont:
These are the critical key industry at the moment being where
diesen Schlüsselindustrien müssen wir Alternativen bieten zu den Angeboten von anderswo. Wir wollen, dass sie hier bleiben und gedeihen. Für diese strategisch wichtigen Unternehmen sollen die Beihilferegeln weiter gelockert werden, damit die Mitgliedstaaten sie umfassender unterstützen können, etwa durch Zuschüsse oder Steuererleichterungen. Allerdings haben nicht alle EU-Staaten dafür die gleiche Finanzkraft. Von der Leyens Stellvertreterin Margrethe Vestager erklärt, dass von zuletzt genehmigten Staatshilfen fast 80% nur auf Deutschland und Frankreich entfielen. Wir müssen einen Subventionswettlauf vermeiden. Wenn die Mitgliedstaaten untereinander konkurrieren, dann verlieren wir als Ganzes. Deshalb sollen nach den Worten von Kommissionspräsidentin von der Leyen EU-Mittel die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten ausgleichen. Wir müssen vorsichtig sein und jede Aufsplitterung des Binnenmarktes vermeiden. Wettbewerbsgleichheit im Binnenmarkt ist genauso wichtig wie die weltweit. Staatliche Beihilfen und Förderung durch EU-Mittel sind deshalb die zwei Seiten einer Medaille. Dafür will die Kommission ungenutzte Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds umwidmen. So sind nach von der Leyens Darstellung schnell rund 250 Milliarden Euro verfügbar. Über den Sommer will die Kommissionspräsidentin mit den Regierungen über eine längerfristige Lösung verhandeln. Sie hat einen europäischen Souveränitätsfonds ins Gespräch gebracht. Aber wie der gefüllt werden soll, ist umstritten. Italien und Frankreich wollen dafür neue gemeinsame Schulden aufnehmen. Deutschland und die Niederlande sind dagegen. Brüssel will außerdem Handelsabkommen mit Partnerländern abschließen, um für Europa Rohstoffe zu sichern und Genehmigungsverfahren vereinfachen. Um wachsen zu können, braucht unsere grüne Industrie die richtigen Rahmenbedingungen, einfacher, schneller und vorhersehbarer. Genau das verlangt der Bundesverband der deutschen Industrie, Beihilfen flexibler und den Zugang zu Förderprogrammen unbürokratischer zu machen. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber vermisst an dem Vorschlag neue Inhalte und Ideen. Die Europa-Grünen sprechen dagegen von einem richtigen Ansatz. Brüssels Plan ist die Antwort auf das US-Subventionsprogramm für grüne Technologien im Umfang von 370 Milliarden Dollar.
Also ein staatlicher Geldregen auch für Europas grüne Tech-Industrie, jedenfalls wenn es nach den Plänen der EU-Kommission geht. Kann das wirklich gut gehen? EU-Korrespondent Holger Beckmann hat da seine Zweifel. Hier sein Kommentar.
Das also soll Europas Antwort auf das fast 400 Milliarden Dollar schwere Subventionsprogramm der Regierung Biden in den USA sein, auf die nach wie vor massiven Staatshilfen der chinesischen Führung für chinesische Unternehmen, auf staatliche Unterstützungen, wie sie auch in Kanada oder in Japan gemacht werden, um die Wirtschaft in Zeiten der hohen Inflation zu schützen, aber vor allem, um sie umzubauen hin zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz. Das will Europa ja auch. Kein CO2-Ausstoß mehr bis zum Jahr 2050 und große Schritte hin zur Kohlendioxidreduktion schon bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Ein riesiger Anspruch, aber die Schritte bisher deutlich zu klein und gebremst durch den Ukraine-Krieg, die Geldentwertung schlechte Aussichten. Um es gleich deutlich zu sagen, was die EU-Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen da heute in Brüssel vorgelegt haben, wird daran kaum etwas ändern. Es ist, wie es ausgerechnet ein Europaparlamentarier der CSU treffend auf den Punkt gebracht hat, nicht viel mehr als alter Wein in neuen Schläuchen. Die Kommissionspräsidentin, wortreich wie immer, betont zwar, wie wichtig der schnelle Umbau von Europas Wirtschaft und Gesellschaft hin zu den Nullemissionen gerade jetzt sei, wie unabdingbar die Notwendigkeit dabei international nicht ins Hintertreffen zu geraten, besser zu sein als die anderen ökonomisch relevanten Blöcke auf diesem Globus, aber dann sagt sie, vorhandenes Geld aus EU-Töpfen müsse nun zügiger investiert werden und meint vor allem bisher ungenutzte dreistellige Milliardenbeträge aus dem Corona-Rettungsfonds. Umschichten will sie die Mittel. Warum das zusätzliche Investitionen bringen soll, neue Impulse, Europa gar Wettbewerbsvorteile international, das bleibt ihr Geheimnis. Denn eigentlich war das Geld ja dafür gedacht, die ökonomischen Blessuren durch Corona in der EU zu heilen und die Mitgliedstaaten trotz ihrer unterschiedlichen Finanzkraft zusammenzuhalten. Offenbar spielen solche Absichten jetzt keine Rolle mehr. Im Gegenteil. Zusätzlich will die Kommission nämlich auch das europäische Beihilferecht, eigentlich unverzichtbar, damit der Binnenmarkt funktioniert und nicht in Schieflage rutscht, lockern. Was bedeutet? Ökonomisch starke Staaten wie Deutschland und Frankreich können ihre eigenen Industrien munter unterstützen, die kleinen bleiben bei so einem innereuropäischen Subventionswettlauf auf der Strecke. Unwahrscheinlich, dass das gut geht. Und dann? Dann müssen die Schwachen doch wieder mit riesigen Zahlungen aus Brüssel unterstützt werden, damit diese EU nicht zerreißt. Wie man das verhindern will und trotzdem im internationalen Wettbewerb in nie gekannten globalen Krisenzeiten bestehen möchte, an dieser Frage hat sich die von der Leyen-Kommission mit diesen Plänen vorbeigemogelt. Ansonsten hätte sie nämlich zumindest neue gemeinsame europäische Schulden als ein mögliches Mittel der Wahl ins Spiel bringen müssen. Dass sie das nicht getan hat, ist, vorsichtig gesagt, nicht ohne Risiko.
Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann kommentierte. Es war der größte Streik seit Jahrzehnten, der heute weite Teile Großbritanniens lahmgelegt hat. Schätzungsweise 500.000 Beschäftigte aus mehreren Branchen, darunter Lehrer, Lokführer, Hochschuldozenten, Busfahrer, Sicherheitskräfte und Regierungsmitarbeiter, machten mit beim sogenannten Winter des Unmuts, wie die Arbeitsniederlegungen mittlerweile in der britischen Öffentlichkeit genannt werden. Der Ärger im Land des Brexits ist also groß. Imke Köhler in London. Beschreiben Sie uns doch zunächst mal, welche Auswirkungen die Arbeitsniederlegungen heute tatsächlich hatten. War es ein großes Chaos oder ging es noch?
Es ging. Dadurch, dass die Streiks mit Ansage waren, war das Chaos in der Öffentlichkeit zumindest nicht so groß, wie das hätte sein können. Denn wenn die Leute vorab wissen, dass die Züge nicht fahren, dann machen sie Homeoffice. Und das können ja jetzt nach der Pandemie auch fast alle. Ein Problem war es dagegen sicherlich für Eltern. Also Eltern schulpflichtiger Kinder, die eine Betreuung für die Kinder organisieren mussten, weil die Schulen oder sehr viele zumindest geschlossen hatten. Und da wird es viele Eltern gegeben haben, die am Ende auch nicht zur Arbeit gegangen sind oder gehen konnten, weil sie einfach auf ihre Kinder aufpassen mussten.
Auch wenn dieser Streik heute größer war als üblich, so hat es in den vergangenen Tagen und Wochen doch immer wieder Streiks einzelner Branchen gegeben. Und so wird sich das wohl auch noch in den kommenden Wochen fortsetzen. Braut sich da also etwas zusammen, was sich schon seit längerem aufgestaut hat?
Ja, absolut. Diese Branchen klagen darüber, dass sie seit vielen Jahren Reallohnverluste hinnehmen müssen. Dass also die Lohnerhöhungen seit langem niedriger sind als die Inflation. Und damit hat man dann ja unterm Strich weniger Kaufkraft. Derzeit liegt die Inflation sogar bei über 10%. Und das führt dazu, dass man jetzt also eine echte Erhöhung will. Und weil sich in den Verhandlungen bisher nichts bewegt, haben sich nun zahlreiche Gewerkschaften nicht zusammengeschlossen, aber abgesprochen und haben gesagt, wir streiken gleichzeitig, um einfach mehr Druck zu machen auf die Arbeitgeberseite. Und in dem Sinne, ja, braut sich etwas zusammen.
Sie sagen, da ist wenig Bewegung drin. Wie reagiert die britische Regierung konkret auf diese Forderungen? Gibt es da einen Dialog und wie sieht der aus?
Naja, es gibt bisher zu wenig Dialog. Das sagen zumindest die Gewerkschaftsvertreter und zeigen sich da auch immer wieder enttäuscht. Vor allem auch, weil die Regierung, wenn sie denn zu Gesprächen kommt, wenig bis nichts anzubieten hat. Also nicht halbwegs das mitbringt, was gefordert wird. Man muss dazu sagen, dass Premier Sunak vor allem die Inflation bekämpfen will. Er sagt, die Inflation schadet uns am meisten und sie betrifft auch alle. Und da will er also Abhilfe schaffen und argumentiert damit, dass Lohnerhöhungen die Inflation weiter anheizen könnten. Und deshalb will er den Forderungen nicht nachgeben. Ganz abgesehen davon, dass das die Regierung natürlich auch Milliarden kosten würde, die sie im Augenblick nicht hat.
Wen machen die Streikenden denn ursächlich für diese Situation verantwortlich? Tatsächlich die aktuelle Tory-Regierung oder die Politik im Allgemeinen?
Naja, die Politik im Allgemeinen ist die Tory-Regierung und die Tory-Politik, denn die Tories, also die Konservativen, sind ja in Großbritannien seit fast 13 Jahren an der Macht. Und die Tories waren diejenigen, die das Jahrzehnt der Austerität zu verantworten haben, also ein Jahrzehnt der strikten Sparpolitik, die vielen Branchen wirklich an die Substanz gegangen ist. Und jetzt haben diese Branchen keinen Puffer mehr. Erleben aber gleichzeitig eine Inflation, die zweistellig ist, erleben, dass sie zu wenig Personal haben. Und diese Dinge können sie jetzt einfach nicht mehr wegpuffern und wegstecken. Und deswegen ist gerade so viel Dynamik drin. Deswegen gehen die Leute auf die Straße.
Und welche Rolle spielt der Brexit dabei? Wir von außen sagen, klar, kein Wunder, dass die britische Wirtschaft den Bach runtergeht. Aber wie wird das derzeit in Großbritannien beurteilt? Erkennen die Briten da einen Zusammenhang?
Also der Brexit hat negative Folgen, aber die sind nicht unmittelbar der Auslöser für die Streiks. Vielleicht noch, wenn es um die Arbeitsbedingungen geht und Personal fehlt, also wie zum Beispiel beim Gesundheitsdienst NHS. Aber ansonsten geht es tatsächlich in erster Linie um die Lohnentwicklung.
Die Streiks schaden der Wirtschaft zusätzlich, findet die Regierung, weshalb sie das Streikrecht jetzt einschränken will. Wie sehr bringt das die Leute auf die Palme?
Das bringt sie auf die Palme und damit ist auch die Stimmung noch gereizter geworden. Die Regierung sagt, dass sie mit dem geplanten Gesetz nur eine Notversorgung sicherstellen wolle. Und das kann man natürlich vernünftig finden. Aber man müsste dann die Frage klären, wie weit denn eine Notversorgung geht. Und was dieser Regierung unterstellt wird, ist, dass sie letzten Endes das Streikrecht brechen will. Und dadurch, dass es die Möglichkeit geben soll, Beschäftigte zu entlassen, die gegen den Willen des Arbeitgebers streiken, geht die Debatte in die Richtung. Und das ist also ein sehr heikles Thema gerade. Man muss schauen, was da im Laufe des Jahres möglicherweise tatsächlich kommt.
Und wie glaubt die britische Regierung, diese Krise lösen zu können? Geht man da davon aus, dass sich die wirtschaftliche und auch die soziale Lage im Land kurzfristig von selbst verbessert?
Nein, sie geht davon aus, dass im Laufe des Jahres die Inflation sinken wird. Das ja, vielleicht kommt damit eine gewisse Entspannung, aber die wirtschaftlichen Aussichten sind schlecht. Die Regierung setzt offenbar eher darauf, dass sich das Ganze aussitzen lässt. Und dass den Gewerkschaften früher oder später die Luft ausgeht. Und man muss schauen, wann und ob den Gewerkschaften die Luft ausgeht. Das heißt, hier rechnen wir im Grunde genommen damit, dass die Streiks noch Wochen, vielleicht auch Monate anhalten werden.
Informationen von unserer London-Korrespondentin Imke Köhler. Vielen Dank für das Gespräch. SWR 2 aktuell, die Zeit gleich 18.18 Uhr. Schauen wir auf den Ukraine-Krieg. Die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine wird von Moskau, wen wundert's, wenig oder besser gesagt gar nicht geschätzt. Man betrachtet dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt, hieß es aus dem Kreml nur einen Tag nach der deutschen Panzerzusage. Heute hat Moskau noch einmal nachgelegt mit einer Ankündigung, die erneut viel über die zunehmende Verrohung im Kreml verrät. Frank Eichmann berichtet.
Mit unbeweglichem Gesicht rattert Igor Konaschenko, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Tag für Tag die Erfolge der Armee in der Ukraine in die Kamera. Frontabschnitt für Frontabschnitt geht das so. Vernichtet wurden über 100 gegnerische Soldaten, ein Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, eine Haubitze und so weiter. Stets werden die zerstörten Waffensysteme besonders erwähnt, die die Ukraine aus dem Ausland erhielt. Leopard-Panzer können noch nicht darunter sein, weil weder Deutschland sie bisher in die Ukraine geliefert hat, noch ein Verbündeter. Thema ist ihr baldiges Ende auf dem Schlachtfeld dennoch. Durch Alexander Ossipow, Gouverneur der Region Transbaikalien. Diese Region liegt an der chinesischen und mongolischen Grenze, ist etwas größer als Deutschland und zählt gut 1 Million Einwohner. Gouverneur Ossipow brachte folgende Idee, ein Live-Interview im russischen Staatsfernsehen und zahlreiche Zitate in den Medien des Landes ein. Eine Abschussprämie für ausländische Panzer in der Ukraine. Wir zahlen für die Eroberung eines funktionstüchtigen Leopard 3 Millionen Rubel, umgerechnet 40.000 Euro. Für Abrams und andere in NATO-Ländern produzierte Kampfpanzer 1,5 Millionen Rubel. Für die Zerstörung eines Panzers gibt es umgerechnet 20.000 oder 7.000 Euro. Das ist für diejenigen, die die Panzer direkt vernichten. Noch höhere Summen hat ein Chemieunternehmen aus Jekaterinburg ausgelobt. Per Pressemitteilung mit einem weißen Z vor wehender russischer Fahne werden für den Abschuss von schweren NATO-Panzern umgerechnet knapp 70.000 Euro und für Flugzeuge wie die F-16 sogar 200.000 Euro ausgelobt. Auch wenn die Flugzeuge, Stand heute, gar nicht an die Ukraine geliefert werden. Die Idee einer Abschussprämie noch vor Lieferung der Leopard 2 Panzer in die Ukraine wurde heute vom Sprecher des russischen Präsidenten quasi abgesegnet. Dmitri Peskow sagte: Ähnliche Initiativen sehen wir bei Unternehmen. Es werden unterschiedliche Summen für verbrannte, zerstörte oder erbeutete Ausrüstung aufgerufen. Das zeugt von der Einheit, vom Wunsch aller, direkt oder indirekt, nach besten Kräften dazu beizutragen, dass die Spezialoperation ihre Hauptziele erreicht. Was diese Panzer angeht, natürlich werden sie brennen, insbesondere wenn es solche Anreizmaßnahmen gibt. Ich denke, es wird noch mehr Enthusiasten geben. Deutschland wird 14 Leopard 2 Panzer an die Ukraine liefern. Notwendig, aber kein Grund zum Jubeln, hatte Verteidigungsminister Pistorius bei der Entscheidung vor einer Woche gesagt. Tatsächlich geliefert werden die ersten Panzer voraussichtlich in 3 Monaten.
Der Bericht von Frank Eichmann. Es war eine schwierige Geburt, so viel ist klar. Aber das 49-Euro-Ticket kommt, und zwar wie geplant zum 1. Mai. Das, was Bund und Länder bereits vergangene Woche verabredet haben, hat heute nun auch das Bundeskabinett gebilligt. Damit nehmen die Vorarbeiten für das bundesweit gültige Nahverkehrsticket also endlich ihren Lauf. Denn durch den Beschluss können nun die notwendigen Mittel für das Angebot bereitgestellt werden. Immer vorausgesetzt natürlich, dass auch Bundestag und Bundesrat dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Berlin-Korrespondent Michael Weidemann berichtet.
Volker Wissing neigt eher nicht zu besonders blumigen Vergleichen. Für das heute endgültig auf den Weg gebrachte Deutschland-Ticket, aber allgemein eher als 49-Euro-Ticket bekannt, findet der Bundesverkehrsminister ein durchaus anschauliches Bild.
Der ÖPNV ist im Tarifdschungel festgefahren. Wir befreien ihn jetzt mit dem Deutschlandticket.
Und zwar, und das steht seit heute definitiv fest, ab dem 1. Mai. Genau 11 Monate nach dem Start des heute schon legendären 9-Euro-Tickets. Das heißt, in Form von Karten wird die bundesweit gültige Monatskarte für den Nahverkehr nicht auf den Markt kommen. Es sei ein rein digitales Angebot, betont Volker Wissing.
Digital heißt natürlich nicht nur per Handy. Also es gibt auch Digitalisierung ohne ein Telefon und deswegen ist klar, es wird sowohl eine Chipkarte geben als auch die App, über die man das Ticket als QR-Code quasi sich beschaffen kann. Das Ticket wird es nur im Abo geben, allerdings monatlich kündbar, sodass man keine lange Bindung hat.
Nur für ländliche Verkehrsverbunde, die ihre Software noch auf die Kontrolle solcher Apps und Chipkarten umstellen müssen, gelten übergangsweise Ausnahmen in Form sogenannter ausgedruckter Gültigkeitsnachweise, so Wissing. Finanziert wird das Gesamtpaket von Bund und Ländern mit jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Summe wird nicht ausreichen, kritisiert der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager. Er geht von 4 Milliarden Euro Gesamtkosten aus. Ungeklärt ist auch noch die Frage, ob es dauerhaft beim Monatspreis von 49 Euro bleiben wird. Steigt der finanzielle Aufwand für das Programm in den kommenden Jahren, könnte es für die Nutzerinnen und Nutzer auch teurer werden, erläutert Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Wie sich der Tarif tatsächlich entwickle, hänge auch davon ab, wie viele Verkehrsteilnehmer das Angebot nutzen werden, erklärt Minister Wissing. Der FDP-Politiker setzt darauf, dass sich der Individualverkehr vor allem in dezentralen Regionen verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel verlagert und sei es nur auf Teilstrecken.
Ganz wichtig ist eben, dass wir erkennen, dass wir gerade im ländlichen Raum durch die Nutzung verschiedener Verkehrsträger, Auto, Fahrrad oder ÖPNV, besonders viel CO2 einsparen können, weil dort eben größere Strecken zurückgelegt werden.
Sagt Verkehrsminister Wissing im Bericht von Berlin-Korrespondent Michael Weidemann. 2022 war ein Jahr, das bestimmt war vom Krieg Russlands gegen die Ukraine, von Geflüchteten, die in ganz Europa stranden, weil sie dem Bombenhagel entkommen wollen. 2022 war aber auch das Jahr, in dem die Menschen in Europa gemerkt haben, dass dieser Krieg noch viel mehr an Spuren hinterlässt. Die Energiekrise hat die Preise steigen lassen, die Inflation hat Höchststände erreicht und Nahrungsmittel werden weltweit knapper. Was bedeutet das für die Spendenbereitschaft? Auch um solche Fragen valide zu beantworten, haben sich 70 spendensammelnde gemeinnützige Vereine in Deutschland zusammengeschlossen im Deutschen Spendenrat, um beispielsweise zu erfassen, wie viel wird denn gespendet und von wem. Unser Thema heute im SWR-Tagesgespräch mit dem Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates, Martin Wulff. Herr Wulff, warum ziehen Sie heute eine insgesamt positive Bilanz, obwohl es den nackten Zahlen nach doch tatsächlich ein kleines Minus gibt?
Also wir ziehen eine positive Bilanz, weil wir eine großartige Zahl von Spenden und Spenderinnen und vor allen Dingen vom Gesamtspendenvolumen auch im Jahre 2022 haben. Sie haben völlig recht, es ist aber dann nur ein minimales Minus, nämlich von 5,76 Milliarden auf 5,67 Milliarden Euro Gesamtspendenvolumen in Deutschland. Also das Minus ist tatsächlich bei 1% gut. Und wir haben ja vorher vielleicht ganz andere Befürchtungen gehabt, nämlich durch zumindest phasenweise ein schlechtes Konsumklima, durch Ängste um Preissteigerungen, um Energiekostensteigerungen, natürlich Ängste, die durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst worden sind. All dadurch hatten wir eigentlich manchmal viel größere Befürchtungen, aber das Gegenteil ist eingetreten und es ist ein ganz hervorragendes, übrigens das zweitbeste seit mehreren Jahren Spendenergebnis ever.
Einen Anstieg oder einen regelrechten Peak der Spendenbereitschaft gab es ja tatsächlich im vergangenen Jahr bei Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine. Das hielt dann 2-3 Monate an. War das gemessen beispielsweise an der Flutkatastrophe im Ahrtal eher außergewöhnlich?
Nein, es war insofern nicht außergewöhnlich, weil sich da ein Muster der Spenden zeigt. Wenn wir das vergleichen tatsächlich, dann haben wir im März im Jahr 2022 912 Millionen Euro Umsatz, Spendeneinnahmen in dem einen Monat, während das im Vergleich zum Ahrtal dann ein bisschen geringer ist, das ist wohl wahr.
Wer spendet denn in der Regel am zuverlässigsten und auch am meisten?
Also da gibt es natürlich auch Untersuchungen darüber, über welche Altersgruppe wir reden. Nach wie vor sind die 70-Jährigen oder die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen und auch darüber hinaus diejenigen, die zuverlässig und am meisten spenden. Aber das ist eben schon seit langem so. Das heißt, das war im Grunde genommen vor 20 Jahren auch schon so und da waren die heute 70-Jährigen damals 50. Also sage ich, es kommt darauf an, dass die Spendensammelnden und vor allen Dingen auch die Hilfsorganisationen die Menschen ansprechen mit ihren Maßnahmen und dann kommen die auch zu guten Spenden.
Wenn Sie das sagen, das heißt, es geht auch so ein bisschen um das Format, um darum, wie Menschen angesprochen werden. Heißt das im Umkehrschluss im Grunde dann auch, das ist Ihnen im letzten Jahr besonders gut gelungen?
Also Sie hatten ja eben schon den Vergleich mit der Katastrophe im Ahrtal gezogen. Und ich glaube, es gibt ein Muster, was man gut sagen kann, nämlich die deutschen Spenden auch sehr zielgerichtet. Und das ist in der Tat den großen Hilfsorganisationen gelungen, die Menschen dann anzusprechen, aber auch natürlich den kleinen Hilfsorganisationen, die ja durchaus flexibel sind und sehr schnell dann auch Hilfen zukommen lassen. Also das Muster heißt, die Spenderinnen und Spender spenden sehr zielgerichtet und das muss dann auch für die Organisation immer wieder der Hinweis sein. Wir haben einen leichten Rückgang, aber auch nur einen leichten Rückgang bei den traditionellen Weihnachtsspenden. Und da kann man gut sich vorstellen, dass sozusagen dann am Ende des Jahres wir dann nochmal in unser Portemonnaie geguckt haben und sagen, oh Gott, bei Preissteigerungen und Ähnlichem fällt entweder die Weihnachtsspende ganz aus oder ist dann eben auch ein bisschen geringer.
Nun geht der Krieg weiter, die Probleme, die er mit sich bringt, für uns auch. Wie seriös können Sie schätzen, wie dieses Jahr weiter gespendet wird?
Also wir haben mindestens einen Anhaltspunkt. Nämlich wir fragen auch oder lassen immer Fragen auch im vergangenen Jahr, planen Sie weitere Spenden? Und da gibt es eine 43%-Quote, die sagen, ja, wir planen auch weitere Spenden auch im kommenden Jahr. Die ist immer vergleichbar hoch sozusagen. Und das andere ist, Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir da schon einen 1:1 Zusammenhang jetzt tatsächlich unterlegen können, aber mindestens gefühlt kann man das tatsächlich tun und sagen, der Konsumklimaindex steigt ja wieder. Also die Leute erwarten wieder eine bessere Wirtschaftslage, formuliere ich mal sehr kurz. Und auch das wird zu einem guten Spendengeschehen beitragen.
Sagt Martin Wulff, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats, im SWR-Tagesgespräch.